Was soll denn das Theater? Der Kritik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Was soll denn das Theater? Ich bin Sabine Buchholzer.
Ich bin Lisa Weir.
Und ich bin Fabian Rink.
Und heute haben wir ein kleines Special. Und zwar geht es heute nicht um das Schauspiel, sondern um eine Oper. Und die hat nicht in Dortmund stattgefunden, sondern in Duisburg. Es geht um Der Kaiser von Atlantis oder die Todesverweigerung von Viktor Ullmann mit dem Libretto von Peter
Kien.
Danke. Das Ganze haben wir wieder im Rahmen eines Seminars angeschaut. Und ein kleiner geschichtlicher Hintergrund zu dem ganzen Stück. Es wurde 1943 und 1944 von Viktor Ullmann im KZ Theresienstadt geschrieben. Das heißt, eine sehr tragische Hintergrundgeschichte dazu. Er ist auch dann im KZ verstorben. Und das Stück an sich beschäftigt sich auch mit den Gegebenheiten im KZ und mit sozialen Fragen, mit gesellschaftlichen Fragen. Genau, Fabian, zum Inhalt. Möchtest du uns da was erzählen?
Sehr gerne möchte ich das. Es ist so, das ganze Stück dreht sich um den Tod, ist ja auch die Todverweigerung. Und der Tod gibt sozusagen in dem Stück seinen Job auf. Der Kaiser overall, der das Ganze leitet sozusagen, zettelt nämlich einen Krieg alle gegen alle an. Und das Sterben wird dadurch sinnlos. Und der Tod sagt dann, nee, hat er keine Lust drauf, es wird bedeutungslos und er möchte eigentlich eher eine Rolle haben als auch erst was Erlösendes, was Schönes am Ende des Lebens und deshalb kann da niemand mehr sterben. In dem Zuge gibt es noch einige andere Rollen, die auch alle zu Beginn ganz brav aufgereiht vorgestellt werden dem Publikum. Und beispielsweise da ist der Soldat und das Mädchen, die sich auch treffen und der Soldat möchte das Mädchen oder erschießt die Soldatin. Ich weiß gar nicht, warum es eigentlich Mädchen heißt, eigentlich ist es eine Soldatin. Und sie stirbt dann nicht, beziehungsweise sie fällt um, stirbt dann nicht und irgendwie lernen sie sich plötzlich lieben. Und am Ende, als der Tod dann doch wieder seinen Job aufnimmt, läuft sie zumindest in der Inszenierung, die wir jetzt in Duisburg gesehen haben, dann blutend raus und ihr weißes Oberteil ist ganz dreckig. Das war etwas traurig. Aber genau, also wie gerade schon gesagt, am Ende nimmt der Tod dann wieder seine Aufgabe auf und geht zurück zu seinem Job. Und zwar nur, weil der Kaiser overall sich opfert sozusagen. Also damit andere wieder sterben können, muss er sterben.
Um quasi die Undinge seines eigenen Krieges wieder nichtig zu machen.
Genau.
Insofern das möglich ist.
Ja,
gut. Die Inszenierung in Duisburg wurde von Ilaria Lanzino gemacht und die musikalische Leitung lag bei Christoph Stöckner und Rainer Mühlbach. Dann sprechen wir doch gleich mal über das Bühnenbild.
Ja, das war spannend.
Es war sehr spannend.
Sehr spannend.
Und zwar war die Bühne ausgekleidet mit verschiedensten Seilen, die sehr nah beieinander hingen.
Das waren bestimmt hunderte Seile, die dann irgendwie alle in der Mitte so einen zusammengefunden haben, aber eben von oben nach unten echt komplett durchgespannt waren und wo die auch mitgespielt haben von vornherein.
Genau. Da war gleich die Anfangsszene zwischen dem Tod und Harlekin, der quasi für das Leben steht. Sehr, sehr interessant, weil die beiden auch mit einem Seil verbunden waren. Und das hat so eine schöne Verbindung zwischen Leben und Tod und dass es einfach alles in Einklang ist und dass nicht das eine ohne das andere existieren kann, geschaffen.
Das stimmt. Was ich auch sehr interessant fand, ist dieses Spiel mit dem Leben und dem Tod in dem Moment, mit dem Seilen, das dadurch ja auch symbolisiert wird.
Also ja.
Man hat ja immer wieder gesehen, dass der Harlekin, glaube ich, versucht hat, ein Feuer anzuzünden und der Tod dafür gesorgt hat, dass es ausgeht. So immer wieder Spielereien und so.
Ja, die waren ja ganz am Anfang quasi im Vordergrund auf der Bühne. Ich fand das ganz interessant, auf die Requisite kommen wir gleich zu sprechen, aber diese Harmonie, also ich hätte zum Beispiel in der Inszenierung gar nicht unbedingt Harlekin und Tod so nah beieinander gesehen. Und dieses quasi untrennbare Verbunden auch durch das Seil hatte nochmal echt so eine stärkere Bedeutung.
Das war sehr schön gemacht, ja.
Ja. Wie habt ihr diese Seile allgemein, wie würdet ihr die interpretieren?
Also es hatte einen Anschein von, es hängt alles zusammen. Und die Seile waren ja dann in der Bühnenmitte quasi wie in so einem Zentrum zusammen, das dann später um Kaiser Overall quasi drapiert war. Alles in allem war es ein großes Kuddelwuddel an Seilen, die aber trotzdem miteinander verbunden waren und die trotzdem auch die Charaktere miteinander verbunden haben. Und da haben auch die Schauspielenden, die Singenden ganz schön mitgearbeitet. Hätte man noch ein bisschen besser ausführen können, aber
ich dachte erst, also zu Anfang, wir hatten gesagt, ja, da sind Seile. Ich so, okay, da sind Seile, was soll das heißen? Ich hatte dann gedacht, oh, vielleicht stehen sie fürs Leben. So, das Leben hängt am
Seil und Faden.
Genau, richtig. Das war so mein Gedankengang und ich dachte, okay, vielleicht soll das Leben symbolisieren. Und die fallen ja dann auch alle am Ende. Dass es für all die steht, die wir eigentlich nicht sehen, die ja auch leben in dem Moment und dann sterben irgendwann wegen dem Krieg. Das war so mein erster Gedankengang dazu.
Ich meine, es ist ja viel so Lebensstränge, auch Parallelen, die sich bilden. Die waren ja alle, ich meine, die sind teilweise, glaube ich, gemündet ja an einem Ort, aber es war irgendwie so ein Nebeneinander herlaufen. Ich finde sowieso Lebensstrang ist so ein bisschen dieses irgendwie auch, also wie viele da wirklich dann, wie viele Schicksale da ja auch berührt werden und beeinflusst werden, auch gerade im Rahmen des Kriegs jetzt, auch wenn man an diesen Hintergrund denkt mit dem KZ, das fand ich irgendwie auch super interessant. Aber wie Sabine gerade schon meinte, die sind dann ja, ist jetzt Spoiler Alert, aber die sind ja in der zweiten Hälfte dann gefallen. Also die waren ja dann nur noch so einzelne irgendwie verbunden und sind dann runtergerissen worden, glaube ich, zum Ende oder runtergefallen. Mhm. Und das war so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, ach schade, ist schon vorbei. Also dafür, dass sie die alle gespannt haben, wie du gerade sagtest, hätte ich gedacht, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr damit spielen können. Das war ja irgendwie nur so ansatzweise.
Ja, das stimmt. Genau, es war wundervoll anzusehen und auch der Akt, dass die Seile dann gefallen sind oder dass sie durchtrennt wurden oder wie auch immer man das wahrnehmen möchte, war auch fantastisch. Aber zwischendrin hätte man noch so viel damit machen können und ein bisschen die Gespinde zwischen den Seilen noch besser herausheben können.
Was ich auch sehr, sehr spannend fand in Kombination mit dem Seil, das war ja alles so ein bisschen dunkel gehalten, falls ihr euch erinnert. Das war irgendwie alles schwarz, auch die Kostüme.
Genau,
da gehen wir gleich noch drauf
ganz
ein.
Ganz kurz für die Zuhörenden, dass ihr da so ein Bild im Kopf habt. Die Bühne war im Prinzip komplett schwarz und die Seile waren hell hervorgehoben. Das heißt, es waren einfach weiße Seile, die auch gut angestrahlt wurden, damit man die gut gesehen hat. Aber ansonsten war es ein sehr, sehr düsteres und dunkles Bühnenbild.
Genau, und die standen, also ich fand, die stachen ja ganz deutlich hervor. Mhm. Und auch interessant, das war auf mehreren Ebenen ja das Bühnenbild. Mhm. Und auf der obersten Ebene, wo die Seile sehr dicht zusammenkamen, war dann der Kaiser. Der war auch teilweise so ein bisschen dahinter versteckt. Mhm. Fand ich auch symbolisch interessant. Ich meine, er hat ja eigentlich die Verantwortung für das ganze Morden, für den Tod. Und ist aber trotzdem so ein bisschen in seinem sicheren Palast so. Das war irgendwie so ein bisschen so ein Gedanke. Er hat sich ja dann auch in einer Szene so ein bisschen hervorgeschält, irgendwie da durchgewunden. Und dann irgendwie trat er plötzlich in Erscheinung. Da habe ich so ein bisschen an hier die Königshäuser, Queen und so gedacht, wenn die auf ihre Balkone raustreten. Wisst ihr, was ich meine?
Es hatte fast schon den Anschein, wenn man die Stränge als Schicksalsstränge sehen möchte, dass Kaiser Overall davon erstmal so beschützt war und sich dahinter fast schon versteckt hat. Und sich dann trotzdem irgendwie rausgeschält hat, weniger in einer glorifizierten Version, sondern eher ein Look at me, I'm the great one. Mhm. Und die Schicksalsstränge, die sind mir vollkommen egal, sondern es geht um mich und es geht darum, dass er mich huldigt. Also weniger was Respektvolles, als eher was Selbstdarstellerisches.
Obwohl interessant ist, dass, glaube ich, zum Anfang gesagt wird, dass er sich ja mit Absicht verstecken will. Also mit Absicht abgeschlossen ist von allen, damit er ja besser regieren kann nach seinen Worten in der Hinsicht. Also sehr interessant, dass er sich trotzdem irgendwie auf diesen Balkon wagt und sagt, okay, ich stehe jetzt hier raus in der Hinsicht. Mhm. Weil er hat ja auch keinen Kontakt zu anderen Menschen. Ja. Das ist ja die einzige Kommunikation, ist eigentlich nur durch diesen Lautsprecher.
Ja, und den Krieg führen andere für ihn.
Ja,
ne?
Genau.
Wisst ihr noch, ob er sich da rausgeschält hat, nachdem der Tod seinen Dienst verweigert hat oder davor oder halt nachdem oder bevor er es mitbekommen hat?
Wenn ich mich richtig erinnere, war das die Szene, wo er nachfragt, ob der Erhängte, es gibt eine Person, die erhängt wird, das sieht man glücklicherweise nicht, aber er fragt wohl, ob die Person schon gestorben sei und dann kommt nach und nach, der Tod müsste bald eintreten und ich glaube, das wäre so der Punkt gewesen, wo er quasi plötzlich rauskam, als quasi das, was er geplant hat und dieses, was er da verursacht, als es plötzlich nicht mehr so aufgegangen ist, wie er sich das eigentlich vorgestellt hatte.
Das kann gut sein. Ich erinnere mich, ich weiß nur, dass er zu dem Zeitpunkt immer wieder raus und rein, weil ja dann die drei gab so drei Leute und der Lautsprecher hat eigentlich dann das, was diese drei Leute gesagt haben, in dem Moment eigentlich vertont. Und ich weiß, dass er immer nur raus und rein, raus und rein, raus und rein ist, aber ich erinnere mich nicht dran, ob er wirklich draußen war dann. Also dann höchstens als Design, also da gab es den Moment, wo eigentlich nichts passiert ist. Mhm. Und dann, ich glaube, dann waren ja der Großteil der Seile schon weg und dann kam er, glaube ich, erst richtig raus. Also so hatte ich das Gefühl, zumindest so habe ich es in Erinnerung.
Was habt ihr in Gedanken bei diesen Streichhölzern? Also es war ja so, dass am Anfang der Harlekin und der Tod, die waren ja verbunden durch dieses Seil. Und der Harlekin hat die ganze Zeit nach dem Tod geworfen mit den Streichhölzern, die er anmachen wollte oder angemacht hat. Mhm. Und dann gab es im Vordergrund auf, ich glaube, so einer Kiste oder Box oder sowas, gab es so ganz, ganz viele Streichhölzer mit einer Flamme in der Mitte, wo man dachte, die könnten sich jeden Moment irgendwie, könnten die auflodern oder sich entzünden.
Ich hatte auch zwischendrin immer so ein bisschen Feuerangst, aber
tatsächlich nicht. Ich war so, das wird schon alles passen. Also ja, in meiner Sicht sah das halt aus, als wären sie ein bisschen aus Rom und dann passiert da nichts, weil so eine Kerze ist in der Mitte, wie so ein Kranz oder so. Deswegen hatte ich da die Angst nicht so.
Also für mich standen sie ganz klar fürs Leben. dass der Harlekin die Streichhölzer oder die Kerze, was auch immer das genau auf diesem Podest war, angezündet hat und der Tod sie, als er noch im Dienst war, ständig ausgeblasen hat. Und damit auch so eine gewisse Ordnung mit reingebracht hat, damit eben kein loderndes Feuer ausbricht. Das hätte man noch cool machen können. Genau. Und als dann die Flamme quasi an diesem Podest stand und der Tod danach seinen Dienst verweigert hat, dann stand ja die Flamme auch das ganze Stück über dort und die ist auch nicht ausgegangen, überraschenderweise. Und stimmt. Ganz zum Schluss, wenn ihr euch dann daran erinnert, diese Schlussszene ist ja dann die, dass der Tod die Flamme ausbläst, zumindest von den beiden. Und deswegen fand ich, dass die Flamme und das Feuer an dieser Kerze und die Streichhölzer quasi das Anzünden vom Leben und das Wiederausblasen vom Leben.
Er hat den damit ja beworfen. Das war, glaube ich, dass das, also das ist mir gerade erst klar geworden, als du es gesagt hast. Er hat quasi den Tod mit den Lebenden beworfen. Und ich glaube, das war dann auch, die sahen ja beide auch schon sehr heruntergekommen aus. Das war dann irgendwie der Moment, wo sie dann irgendwie keinen Bock mehr hatten.
Ja, ich, das glaube ich aber auch. Also so habe ich es aber auch gewertet, als das ist das Leben und das ist die Freude und der Tod, der ist halt in dem Moment irgendwo, als erstes Bild natürlich immer zerstört, aber eigentlich gehört es ja dazu. Das muss irgendwann ausgehen, weil sonst fängt es an irgendwie überzukochen und es ist ein loderndes Feuer, was halt nicht mehr ausgeht.
Das wäre auch, also nicht realistisch, aber das wäre cool gewesen, wenn dann gegen Ende, wenn wirklich zu viele Menschen nicht sterben, so ein loderndes Feuer am Bühnenrand gewesen wäre. Aber das ist einfach, das ist Traumdenken und nicht mit Sicherheitsvorschriften hier zu machen. Aber es wäre lustig.
Aber haben sie ja quasi durch diese eine Kerze symbolisch ja gehabt.
Ja.
Also und ja, dann das Mädchen, was dann auch wirklich nicht gestorben ist teilweise. Mhm. Und auch, es gab auch eine andere Szene, wo dann irgendwie, es gab noch so drei Statisten, die auf der Bühne waren, wo einer auch direkt in den Kopf geschossen wurde, umfiel und dann auch wieder aufgestanden ist und ja. Aber ich dachte, das wäre eigentlich gerade ein super Übergang gewesen, wenn wir schon über die Streichhölzer geredet haben und über die Kostüme, dass die so heruntergekommen waren am Anfang.
Genau, das ist ja auch der Libretto-Inhalt der ersten Arie vom Harlekin, wenn ich mich richtig erinnere, dass er auch darüber singt, dass seine Kleidung heruntergekommen ist.
Und
das Hemd von letzter Woche.
Genau, er weiß ja nicht, welcher Tag es ist.
Er weiß nicht,
genau,
Tag
und der Tod fragt, welcher Tag? Ja, der Herrlichin so, ja, ich habe keine Ahnung. Ich trage das Hemd schon seit Tagen. So.
Ja.
Ich wechsle das, wenn es irgendwann anfängt zu stinken, so nach dem Motto. Okay.
Aber trotzdem, in altbewährter Harlekin-Manier ist er darüber nicht endlos traurig, wie es vielleicht normal wäre, in Anführungsstrichen, sondern nimmt das Ganze auch mit einer gewissen Leichtigkeit, nicht unbedingt Humor, aber als gehört es für ihn einfach zum Leben dazu. Und vielleicht ist das genau das, was er mit den Streichhölzern versucht, an den Tod weiterzutragen, dass eben nicht alles immer so stagnant und trist und ordentlich sein muss, was ihn dann ja am Ende in den Hintern weicht.
Obwohl interessant ist, dass der Tod immer relativ ordentlich gekleidet war. Er war ja in einem Anzug und dann mit seinem Umhang und immer sehr formell und ordentlich in der Hinsicht, anders als der Harlekin. Auch ganz besonders, wenn er ja sein Kostümwechsel hat, so typisch Harlekin, was bunt und unordentlich ist. Und der Tod aber immer sein ordentliches Outfit behält, seine
das
Ordnung hat.
Fand ich aber super spannend. Also dieses, echt, die waren ja beide sehr, sehr heruntergekommen, auch irgendwie mit weißen Haaren und irgendwie alt geschminkt oder halt der Tod sah wirklich aus wie der Tod. Und dann sind die ja beide gegangen und dann kam ja diese ganze Entwicklung und der Tod hat sich ja, weil er eben keine Lust mehr hatte, das fand ich sehr schön übrigens, hat er sich so ein kleines Tischchen und so einen Sessel geholt, hat sich dann Popcorn genommen.
Ja, das war mein Highlight.
Seine Weinflasche und hat dann zugeguckt, wie das so alles passiert, wenn halt die Leute nicht mehr sterben können und war da, glaube ich, ganz amüsiert. Das fand ich sehr schön von der Requisite. Und als die dann danach wieder rauskam und wie ihr gerade sagtet, mit dem Bund und der Tod dann in seinem Mantel und so weiter, dann hatten die plötzlich wieder ihre Aufgabe und waren auch klar erkennbar als das, was sie sein sollen.
Ordnung spielt oder Ordnung wiederherstellen spielt in dem Stück eine ganz, ganz große Rolle, habe ich das Gefühl. Das ist auch sehr nachvollziehbar, wenn man sich da mal in den Hintergrund bei Viktor Ullmann vielleicht reinversetzt, in dieser chaotischen Zeit, die auch unfassbar trist war natürlich und wie sehr er sich da vielleicht, natürlich soll man nicht von Stück auf Komponist schließen, aber wie sehr er sich da vielleicht auch nach Ordnung gesehnt hat und nach Vorhersehbarkeit vielleicht auch.
Das ist ja auch irgendwie eine Situation von völliger, also Unvorhersehbarkeit. Wahrscheinlich super viel Tod und ja, hätte er sich vielleicht auch gewünscht, dass der Tod mal seine Aufgabe aufgibt in dem Moment ein Stück weit.
Okay, dann machen wir doch mal einen kleinen Schwenker zum Trommler.
Ja, spannende Figur. Auch interessant, dass es der Trommler ist, nämlich eigentlich in allen Besetzungen eine Trommlerin.
Ein Mezzosopran in den meisten Fällen.
Die war jetzt bei uns ganz in Blau gekleidet und es wurden ja am Anfang, da wollen wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf kommen, alle vorgestellt. vom Lautsprecher. Mhm. Und da kam auch der Trommler vor und der hatte einen dicken Bauch und gebar dann die ganze Zeit Kinder.
Ja, das war seine Aufgabe in der Hinsicht.
Das war sehr interessant anzuschauen.
Aber was, also da kam quasi, hat sich dann immer hingehockt und dann kam immer eine weitere Babypuppe oder ein Baby halt raus und das wurde dann immer in den Kinderwagen gepackt. Aber was, also was habt ihr damit angefangen?
Ja, mein Gedankengang dazu war einfach, ja, wir sind im Krieg, die brauchen Soldaten. Hm. Trommler, Frau muss Kinder gebären. Das ist so simpel, wie es geht in der Hinsicht. So, ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe in der Hinsicht, dieser Krieg, der endlos weitergeht, weil Frauen immer wieder Kinder gebären müssen, damit neue Soldaten entstehen, weil irgendwann hört das ja einfach auf. Irgendwann hat man keine Kinder mehr, die man in den Krieg schicken kann, die für den König overall da kämpfen müssen. Also das ist, glaube ich, da die Bedeutung dahinter gewesen.
Mhm. Dieses Kindergebären und fast schon witzige Figuren als schwanger darzustellen. Das ist das zweite Mal, dass ich das erlebt habe. Das andere Mal war in Nürnberg in der Zauberflöte. Und es ist jedes Mal, dass das Publikum sich darauf stürzt und versucht, dieses Theaterzeichen oder dieses Opernzeichen zu deuten. Und also es gibt eine festgelegte Version, eben jetzt dieses Soldaten und neue Kinder und so. Aber niemand hat so richtig den kompletten Durchblick, warum. Das hätte man auch anders darstellen können. Warum muss da so ein Komikaspekt mit rein, den ich persönlich sehr, sehr toll finde. Also mehr Komik in der Oper.
Ja. Wobei so komisch war es dann halt auch wieder nicht, ne?
Aber es ist so.
Es ist trotzdem anders. So, man erwartet es nicht. So, ja. Man ist in der Oper, man hat immer dieses Bild von formell und, alte Menschen und, keine Ahnung, Ordnung und so. Auf einmal ist da ein Trommler und der gebärt konstant Kinder. Das ist so komplett das Gegenteil von dem, was man erwartet. Mhm. Oder nicht?
Nee, auf die Aufgabe des Trommeln, das war also nicht so 100% klar. Mhm. Also wir hatten ja irgendwie auch diesen Lautsprecher, der sozusagen die Ansagen gemacht hat, der manchmal in Person auf die Bühne kam, manchmal sozusagen für andere gesprochen hat. Also es war irgendwie auch so eine Doppelrolle. Und der Trommler oder die Trommlerin hat ja dann irgendwie auch so Ansagen gemacht. Also war auch so ein bisschen Ausruferin auf die Art und Weise plus Gebärmaschine, wenn man so möchte. Fand ich auf jeden Fall interessant von der Kostümwahl. Auch mit dem Kaiser, der war ja komplett gold.
Genau. Das Gesicht war golden angemalt.
Habt ihr da Ideen?
Also ich glaube, mainly war es vor allem nur Prunk und
Reichtum?
Genau, Prunk und Reichtum, der ausgestrahlt werden sollte. So was Erhabenes, was Königliches, was Royales und deswegen ja auch overall, I think, overall, über alles. Er steht über allem und einfach um das nochmal krass hervorzuheben. Damit der goldenen Gesichtsfarbe. Habt ihr da andere Gedanken gehabt?
Ehrlicherweise nicht so. Ich dachte mir so, ja, ist halt Gold, ne? Reicht so, keine Ahnung. Ist halt ein Kaiser, wow. Es ist jetzt auch nicht so das Kreativste, fand ich, in der Hinsicht. Mhm. Also ich weiß nicht, es funktioniert halt, aber es ist so, es gibt Kreativeres. Also ich glaube, man kann das auch schon irgendwie besser darstellen, so dass er Reichtum hat und sowas.
Ich musste gerade denken an, weil Gold, Sonne, Schein, also ich finde, das glänzte so an Ludwig den 14. Sonnenkönig.
Jetzt, wo du sagst, ja, Louis XIV. Ja.
Aber also ein bisschen, dass halt irgendwie Sonne, alles dreht sich um ihn. Klar, ein bisschen vielleicht einfach so ist auf den ersten Blick, aber eigentlich auch so von der Rangfolge, auch von diesem, dass er sich so versteckt hat in seinem Palast und alle um ihn rumgejoggt sind und seinen Krieg für ihn geführt haben. Bis er sich dann selber opfern musste, für einen fraglichen Grund.
Da ist ja auch das, alles dreht sich um ihn mit den Seilen wieder ganz cool dargestellt, weil die Seile ja alle zu ihm oder von ihm weggeführt haben.
Mhm. Was auch interessant ist, wenn da die Sonne in dem Moment ist, die sich versteckt und dass ja auch dieses Düstere dadurch entsteht und das mit dem Bühnenbild dann passt. Also wenn man das auch als Sonne wertet in der Hinsicht.
Es kommt alles zusammen.
Auf einmal macht es Sinn.
Ich finde, das kann man auch sehr gut beziehen auf diese Ebene mit der vierten Wand. Also wir haben ja auch im Zuge des Seminars darüber gesprochen, Theater im Theater, also Theater spielt sich selbst, Musik über sich selbst, Musik wird zitiert. Das war auch beides in dem Stück der Fall. Jetzt in Bezug auf Theater war, glaube ich, der Anfang sehr prägsam.
Hallo.
Oh ja, schön. Genau.
Also anfangs, wir haben ja schon ganz viel vom Lautsprecher gesprochen und dieser Lautsprecher, der stellt auch zu Beginn des Stückes die Figuren vor, die vorkommen. Das heißt, das Mädchen, den Soldaten, Kaiser Overall, Trommler, Tod und Harlekin.
Sich selbst.
Und sich selbst natürlich auch.
Der Lautsprecher, den man nicht zu Gesicht, also den man nicht sieht.
Den man nicht sieht. In manchen
Den man aber schon sieht.
Ja, in manchen Inszenierungen ist er auch wirklich aus dem Off, habe ich gesehen. Aber so war das eigentlich richtig toll gelöst. Und das ist so der erste Aspekt von Theater im Theater, dass man nicht einfach in so einer Illusion reingeschmissen wird und das passiert jetzt im Realen und ihr schaut euch das an, sondern man wird quasi wirklich reingeführt, auch von den Figuren schon auf der Bühne und dieses ikonische Hallo, Hallo. Ich glaube, das hing uns allen noch 3 Tage danach im Kopf, oder?
Ja, schon.
Ja, aber diese Illusion wird halt auch durchbrochen. Also es ist ja, sonst ist es ja, wie du gerade gesagt hast, es wird als Realität verkauft häufig. Und in dem Fall war es halt ganz klar so, das, was wir jetzt hier zeigen, wird gespielt. Das genau. Ist nicht real. Was ja im Gegensatz, finde ich, so ein bisschen steht zu diesem Erleben von Ullmann, dass nämlich das sehr, sehr real war, was er da erlebt hat. Und wir wurden quasi direkt rausgenommen, was aber ja ein Stück weit, finde ich, auch einlädt zum Reflektieren auf eine andere Art und Weise.
Auf jeden Fall.
Ja, wir sind halt distanziert in der Hinsicht von dem Ganzen. Man ist halt nicht drin und erlebt es in der Hinsicht, sondern man sieht es und man sieht den Krieg in der Hinsicht von außen und muss reflektieren, okay, der Tod hat eine Bedeutung, das Leben hat eine Bedeutung, der Krieg ist unnötig und passiert einfach. Was müssen wir tun? Was ist unsere Aufgabe in der Hinsicht? Mhm. Ich glaube, das ist das, was dadurch nochmal deutlich wird, weil wir nicht im Geschehen drin sind und den Schmerz fühlen vom Tod. Also gut, man stirbt ja nicht, also den Schmerz jetzt nicht in der Hinsicht, aber diesen Schmerz vom Krieg in der Hinsicht, sondern wir stehen da draußen und sehen das Ganze und können nichts unternehmen.
Ich meine, es gibt ja auch diese Szene, wo die deutsche Nationalhymne zitiert wird. Und das war ja, glaube ich, auch ein Grund, warum das erst nicht aufgeführt werden durfte, weil natürlich die Nationalsozialisten sehr wohl gemerkt haben, dass da in so ein Zitat drin vorkam. Auch ja mit einem nicht sehr, oder mit einem negativen Text oder mit einem nachdenklichen, melancholischen Text, könnte man sagen. Mhm. Also fand ich auf jeden Fall interessant, dass sozusagen da Musikstücke nochmal hinzugegriffen oder hinzugenommen werden, um dem Ganzen nochmal mehr Bedeutung zu geben. Eine Nationalhymne steht natürlich für eine Nation.
Mhm. Da wurde ja vor allem eine Parodie mehr oder minder auf die erste Strophe, die jetzt heute natürlich nicht mehr gesungen werden darf, genommen und so ein bisschen umgeschrieben, dass es eine Lobeshymne auf Kaiser Overall ist. Mhm. Und für uns im Publikum war das glasklar, dass es auch eine gewisse Parodie an Adolf Hitler damals zu der Zeit war, weil ja die Attitüde von ihm ähnlich war wie Kaiser Overall im Stück. Also das Stück war vermollt, es war nicht die Originalhymne, sondern das Ganze in Moll verpackt. War so ein schöner Aspekt, weil das dann nicht wie ein Porträt war von Kaiser Overosh, sondern schon mit so einer gewissen negativen Konnotation behaftet im Stück selber. Das ist einfach keine ruhmhafte...
Kein Lob ist. Dieser Nationalsozialismus fehlt ja in der Hinsicht. Ja. Dieses, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Nation, das wird ja irgendwie da durch den Mollton und so eigentlich davon genommen und dadurch auch dieses Parodiehafte doch, also finde ich zumindest.
Ja, auch wie traurig das eigentlich ist, so als Nation sich darzustellen und was da eigentlich im Hintergrund abläuft und passiert, wie schlimm das auch ist ein Stück weit.
Ja.
Eine Sache, die ich eben noch im Kopf hatte zu der Reflexion, also dass die quasi getriggert wird auf gewisse Art und Weise. Ich fand das so schön, dass das am Ende der Tod dann quasi als was Positives wahrgenommen wird, fast schon, fand ich irgendwie auch tröstlich. Also fand ich einen interessanten Angang, weil sonst der Tod hat ja oft auch einen sehr negativen Beigeschmack und in dem Fall dem etwas weniger Tiefgehendes oder weniger Negatives sozusagen anzuhängen, diese Konnotation ein Stück weit zu ändern, fand ich ein sehr spannendes oder finde ich ein sehr interessantes Mittel auf jeden Fall.
Es war dann weniger angsteinflößend als eher angstnehmend. Und das ist auch das Schöne am Tod, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass er auch viel Leid einfach beenden kann.
Ich glaube, das passt auch in dem Moment dazu, was gerade eben erlebt wurde und dass ich glaube, für Viktor Ullmann dann der Tod vielleicht doch eher eine Erlösung ist als diese Strafe in der Hinsicht, die man manchmal sieht, so aus diesem Leiden heraus dann zu kommen, aus diesem KZ in dem Moment.
Dann kommen wir gleich mal zum Fazit. Gesamteindruck. Was nehmt ihr aus dem Stück mit? Was hat euch besonders bewegt?
Was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, es ist ja super kurz. Also es war irgendwie minimal über 1 Stunde lang.
Ja, Kammeroper in dem Moment, deswegen relativ kurz.
Ja, genau. Ja, natürlich auch den Umständen irgendwie geschuldet. Fand ich aber auch mal erfrischend. Also, dass man eben dann auch noch Zeit hat zum Reflektieren und nicht währenddessen vielleicht auch schon ein bisschen müde wird. Insgesamt fand ich es sehr eindrucksvoll gedacht auf jeden Fall und gemacht. Ich fand es sehr, sehr interessant umgesetzt. Ich fand, es waren coole Mittel. Mhm. Das Einzige, was wir eigentlich auch schon gesagt hatten, war so ein bisschen dieses, okay, da hätten an 1, 2 Stellen hätte das noch ein bisschen mehr ausgenutzt werden können, hatte ich den Eindruck.
Genau, ja. Alles in allem war es, also es hat auf jeden Fall zum Denken angeregt. Gerade auch mit der Vorgeschichte und Viktor Ullmann wird so selten gespielt und das einfach sehen zu können und auch in die Premiere theoretisch rein zu können, das hat bei uns nicht so ganz geklappt.
Wir danken der Deutschen Bahn dafür.
Ja, genau.
Offiziell an dieser Stelle.
Vielen Dank, Deutsche Bahn.
Wir können es sehr empfehlen, wenn die Bahn fährt.
Oh ja, definitiv. Wenn die Bahn fährt, definitiv. Sonst kann man nochmal 3-mal überlegen, ob man sich das antun möchte.
Also wir hatten, glaube ich, alle eine schöne Zeit in diesem Stück.
Ja.
Und es hat uns nachhaltig bewegt. Und vor allem jetzt auch für mich war es eine längere Opernpause tatsächlich leider. Und das war ein super Stück, um auch mal eine ganz andere Art von Oper zu sehen, als die Verdi-Stücke, die man unter Umständen schon ein paar Mal gesehen hat. Oder die fünfte Zauberflöte oder sowas. geht mehr in Opern, die ihr nicht kennt.
Oder Stücke.
Oder Stücke, um das alles mal wieder weiter auszubreiten.
Ja, ich bin jemand, der nicht so eigentlich in Opern und Stücke geht und kann auch sagen...
Das kommt
anscheinend noch. Ich kann auch sagen, dass es etwas ist, was auf jeden Fall sehenswert ist in der Hinsicht. Die Musik, auch wenn wir nicht drüber gesprochen haben, super passend, unglaublich atemberaubend in der Hinsicht, super mitnehmend. Wie schon gesagt, manche Sachen hätten besser umgesetzt werden können, aber trotzdem irgendwas, was man, auch wenn man nicht Operngänger ist, sich angucken kann.
Auf jeden Fall. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.